Etwas, das alle Menschen verbindet, ist der Wunsch, glücklich zu sein. Das ist etwas, das alle Menschen gerne möchten, glücklich zu sein. Und Glück, das heißt für jeden etwas anderes. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Für jemanden ist glücklich zu sein, wenn er frisch verliebt ist oder wenn er in einer erfüllenden Beziehung lebt. Ein anderer empfindet es Glück, wenn das, was er sich vorgenommen hat, gelingt. Ein anderer verbindet mit Glück, wenn er gesund ist. Wieder für einen anderen bedeutet glücklich zu sein, wenn er seinem Hobby frönen kann. Oder ein anderer ist glücklich und schätzt sich glücklich, weil er eine sinnvolle Tätigkeit hat. Oder ein anderer sagt, ich bin glücklich, weil meine Träume in Erfüllung gegangen sind. Viele empfinden es als Glück und sind glücklich, wenn sie etwas gewinnen. Darum macht man so gerne bei Gewinnspielen mit. Viele schätzen sich glücklich, wenn sie etwas gewinnen oder sogar zu Reichtum kommen. Aber Jesus preist die glücklich, die arm sind, die geistlich arm sind. In den Seligpreisungen spricht Jesus davon. Und mit den Seligpreisungen, mit den Glücklichpreisungen, da beginnt die Bergpredigt und er verknüpft die Verkündigung vom Reich Gottes. Oh, ich habe hier Retour gespult. Die Verkündigung vom Reich Gottes mit dieser Aussage. Er erklärt den Jüngern, wie man im Reich Gottes lebt, in der Bergpredigt. Er erklärt ihnen die Maßstäbe, die gelten im Reich Gottes. Er erklärt ihnen, welches Verhalten die Menschen prägt, die Teil von Gottes Reich sind. Und er erklärt ihnen, wem das Reich Gottes gehört und wer im Reich Gottes glücklich wird. Und glücklich, sagt er, werden im Reich Gottes die Menschen, die geistlich arm sind. Die Menschen, die geistlich arm sind, denen gehört das Reich Gottes. Und das lese ich euch vor aus Matthäus 4, 25, die folgende. Eine gewaltige Menschenmenge folgte Jesus, wohin er auch ging. Leute aus Galiläa, aus dem Gebiet der 10 Städte, aus Jerusalem und dem ganzen Gebiet von Judäa liefen ihm nach. Selbst vom gegenüberliegenden Jordanufer kamen sie. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Nachdem er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Da redete er zu ihnen und begann sie zu unterweisen. Glücklich sind die, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Mit der Verkündigung vom Reich Gottes hat Jesus viele Menschen angezogen. Sie wollten hören, was er zum Reich Gottes zu sagen hatte. Und sie waren gespannt, was für eine Art von Glück sie erwarten konnten, wenn das Reich Gottes kommen würde. Sie wollten etwas hören vom politischen Glück, das sie als Nation erwarten konnten. Sie wollten etwas vom wirtschaftlichen Glück hören, das sie als Volk erwarten konnten. Sie wollten etwas vom menschlichen Glück hören von Jesus, das sie persönlich vom Reich Gottes erwarten konnten. Und sie wollten etwas vom religiösen Glück hören, das sie erwarten konnten. Und religiöses Glück war für die Juden damals Segen, Segen Gottes, der sich manifestierte, materiell manifestierte in Wohlstand, in Reichtum. Es war Glück, religiöses Glück war Gottes Gegenwart zu erleben, in dem Verheißungen in Erfüllung gingen. Und es war natürlich religiöses Glück, Gottes Königsherrschaft zu erleben und der Messias kommen zu sehen. Mit diesen Glücksvorstellungen, diese Glücksvorstellungen waren im Kopf der Leute, die Jesus nachgefolgt sind, und die haben natürlich auch das Denken der Jünger geprägt. Und in diese erste Lehreinheit, die Jesus gegeben hat, also die allererste Lehreinheit, da sagt er, glücklich sind, die geistlich arm sind. Und diese Zusage und diese Aussage hatten sie garantiert nicht erwartet. Sie hatten ganz anders gedacht. Sie hatten eigentlich das Gegenteil gedacht. Und ich glaube, das denken wir auch. Und ich habe diesen Vers, selig oder glücklich sind die geistlich Armen, immer verstanden als selig, glücklich sind die geistig Armen. Ich habe eigentlich meine ganze Jugendzeit über viele Jahre so gedacht. Ich habe gedacht, das heißt geistig. Weil ich gedacht habe, ja, glücklich sind die geistig Armen. Glücklich sind die Menschen, die einen beschränkten Horizont haben, weil sie sich nicht alles ausdenken, was gegen den Glauben sprechen könnte. Dann zweifeln sie nicht so. Die geistig Armen, die ein kindliches Gemüt haben, ich bewundere diese Menschen, weil ich das selbst nicht besitze. Aber mit einem kindlichen Gemüt ist es viel einfacher, Jesus zu vertrauen. Und ich dachte, ja, wenn man naiv ist, dann ist es doch schön, dann quälen einem nicht immer Zweifel, ob es Gott gut meint, sondern man vertraut einfach. Also für mich war eigentlich klar, es heißt hier die geistig Armen. Aber Jesus sagt, glücklich sind die geistlich Armen. Und er meint es auch so, das ist nicht einfach nur so dahingesagt. Er meint, die geistlich Armen sind glücklich zu schätzen und ihnen gehört das Reich Gottes. Aber was er natürlich nicht sagt, glücklich sind die in geistlicher Armut leben, das sagt er damit nicht. Er meint nicht, die in geistlicher Armut leben mit einer gestörten Beziehung zu Gott oder mit einer lauen Beziehung, das meint er nicht. Oder die ein verkümmertes Gebetsleben haben oder die vielleicht keine Bibelkenntnis haben und darum geistlich arm sind oder keine Erwartungen an Gott haben. Nichts mit Jesus erleben, den Heiligen Geist nicht am Wirken sehen. Keine Leidenschaft haben für das Reich Gottes. Das meint Jesus nicht. Geistlich arm zu sein bedeutet nicht, in geistlicher Armut zu leben. Denn geistlich arm zu sein ist keine Mengenangabe, sondern ein Beziehungsbegriff. Geistliche Armut, die definiert sich aus der Beziehung zu Gott. Geistliche Armut, das definiert sich, wie man in der Beziehung mit Gott ist. Geistliche Armut, das ist das Bewusstsein, das man bekommt, wenn man dem lebendigen Gott begegnet. Und eine Person, die das getan hat, das war Jesaja. Und von ihm wird berichtet. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebau. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten vor der Stimme ihres Rufes, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth gesehen, mit meinen eigenen Augen. Als Jesaja die Heiligkeit und die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, wurde ihm sofort bewusst, dass er geistlich arm ist. Und das wurde ihm bewusst, bevor ihm Gott den Auftrag gab, sein Bote zu sein. Er hat gemerkt, ich bin geistlich arm in der Herrlichkeit und Gegenwart von Gott. Eine andere Person, die auch in der Gegenwart Gottes gemerkt hat, dass sie geistlich arm ist, das war Mose. Als ihm Gott den Auftrag gegeben hatte, sein Volk aus Ägypten zu führen, hat Mose gesagt, wer bin ich, dass ich das Volk in die Freiheit führe? Als Mose Gott begegnet war, hat er sofort gemerkt, dass er nicht die Autorität hat, die man braucht, um das Volk zu sammeln. Er hat gemerkt, dass er nicht die Kraft hat, um das Volk aus der Gefangenschaft zu führen. Und er hat natürlich auch gemerkt, dass er nicht die Vollmacht hat, um dem Pharao gegenüberzutreten. Mose, als er Gott begegnet war und er ihm den Auftrag gab, hat er sofort gemerkt und hat sofort gewusst, was geistliche Armut bedeutet. Und auch im Neuen Testament gibt es Personen, die ihre geistliche Armut erkannt haben in der Beziehung mit Gott, weil sie dem lebendigen Gott begegnet waren. Und einer davon, das war Petrus. Und Petrus, das war jetzt ein Mann, der war reich an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit und Selbstüberzeugung. Das war eigentlich der Inbegriff, oder? Er war ja immer der Erste, der den Mund aufgetan hat. Er war überall dabei. Er wusste immer, was zu tun ist. Petrus war ein Mann mit Selbstvertrauen. Reich an Selbstvertrauen. Und als ihm Jesus begegnet ist, hat er seine geistliche Armut erkannt. Auch er. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze noch einmal auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Als Petrus Jesus begegnet war und gesehen hat, welche Wunder Jesus wirken kann, wurde ihm sofort bewusst, wie sündig er selbst war. Es wurde ihm bewusst, wie unwürdig er war, in der Gegenwart dieses Mannes zu sein und wie geistlich arm das er war, obwohl Petrus voll war mit Selbstbewusstsein und nur so voll Selbstvertrauen strotzte, wurde ihm bewusst, dass er geistlich arm ist, denn er ist dem lebendigen Gott begegnet. Und wenn man dem lebendigen Gott in seiner Heiligkeit und seiner Herrlichkeit begegnet, dann wird einem bewusst, wie arm und unbedeutend man selbst ist. Und dazu muss man sich nicht kleinreden. Da muss man nur einen Blick in den Himmel werfen, in den Nachthimmel mit den Milliarden von Galaxien. Und dann weiß man, wie arm und unbedeutend man eigentlich ist. Oder wenn man schaut, was am Kreuz geschehen ist, sieht man Gottes vollkommene Liebe. Wer die Herrlichkeit und Liebe von Jesus erkennt, der erkennt seine eigene geistliche Armut. Und der Clou ist, die geistliche Armut, die Freude an der geistlichen Armut und die Erkenntnis unserer geistlichen Armut, das ist das Fundament unseres Glaubens. Daran freuen wir uns. Darauf bauen wir auf. Das ist unser Fundament. Wir freuen uns an der Erkenntnis, dass wir gerettet werden müssen und gerettet sind. Wir freuen uns an der Erkenntnis, dass keine gute Tat es fertigbringen würde, dass Gott uns irgendwie heilig sprechen würde. Daran freuen wir uns, an der Liebe Gottes, zu der wir nichts beitragen können, die einfach da ist für uns. Die können wir nicht irgendwie erarbeiten. Wir freuen uns und leben uns aus der Erkenntnis, dass wir geistlich nichts bewegen können, aber auch gar nichts, wenn Gottes Geist nicht wirkt. Wir leben aus der Erkenntnis, dass ohne Gottes Segen nichts gelingt. Da kann man sich abstrampeln, wie man will. Es gelingt nicht. Und wir leben aus der Erkenntnis, dass wir die Herrlichkeit Gottes nicht noch erhöhen, wenn wir ihn anbeten. Die ist schon da. Die kann man nicht noch vergrößern. Und wir leben auch aus der Erkenntnis, dass Gott nicht angewiesen ist, mit uns sein Reich zu bauen. Und Jesus sagt, wer diese Erkenntnis hat, der ist glücklich zu nennen, der ist, dem gehört das Reich Gottes, denn das Reich Gottes gehört den geistlich Armen. Aber normalerweise gehören ja Reiche nicht den Armen. Es ist ja nicht so, dass die Staaten von den Armen regiert werden. Es ist auch nicht so, dass sich am WEF die Armen dieser Welt treffen. Es ist auch nicht so, dass Firmenimperien von den Armen gelenkt werden. Und die In der UNO, da dominieren nicht die Armen. In der Welt, da haben die Reichen das Sagen. Normalerweise gehört das Reich den Reichen, den Mächtigen, den Starken, den Intelligenten. Und dieses Denken beeinflusst auch unser Denken. Darum suchen wir, wenn wir Mitarbeiter suchen für das Reich Gottes, ob ehrenamtlich oder einfach so, da suchen wir immer Leute mit Leitungsqualitäten. Wir suchen Leute mit Durchsetzungsvermögen. Wir suchen Menschen mit vielfältigen Gaben, mit Kreativität. Wir suchen Menschen, die reich sind an Widerstandskraft, mit einer robusten Gesundheit, mit einer unzerstörlichen Psyche. In keinem Stelleninserat habe ich bis jetzt gelesen, dass gesucht wurde, wir suchen jemanden, der geistlich arm ist. Habt ihr sowas schon gelesen? Also ich habe noch nicht so gelesen. Aber man kann Stelleninserate lesen. Da steht, was du mitbringst. Fundierte, abgeschlossene theologische Ausbildung. Einige Jahre Berufserfahrung. Begabung im geistlichen und strategischen Leiten. Stärke im Coaching, Leiten, Fördern von Gruppen- und Hauskreisleitern. Freude in einem Pastorenteam zu arbeiten. Nahe bei den Menschen sein, Beziehungen pflegen. Biblisch fundierte, praxisnahe und tiefgründige Verkündigung. Das ist jemand, der geistlich reich scheint und nicht geistlich arm. Also wir suchen uns Menschen aus, die geistlich reich sind in unseren Augen, nicht geistlich arme. Der einzige, oder jemand, der es getan hat, geistlich arme Menschen für den Bau von seinem Reich zu gewinnen, das war Jesus selbst. Jesus hat mit den Jüngern tatsächlich geistlich arme Personen ausgesucht. Menschen ohne theologische Ausbildung. Keine Erfahrung im Gemeindebau. Die hatten keine spezielle Führungsgaben. Die waren mit durchschnittlicher Intelligenz. Die waren nicht überdurchschnittlich schlau. Sie haben ja vieles nicht begriffen und immer wieder fragen müssen. Die hatten kein Ausdauer im Gebet zum Ausgleich. Nein, die sind eingepennt, sobald sie einmal einen Gebetsdienst hätten tun sollen. Und es war ja auch so, dass ihr Glaube nicht beeindruckend war. Ganz am Schluss, als Jesus ihnen noch am Schluss begegnet war und sie alles erlebt hatten mit ihm, was heißt es da? Und einige zweifelten noch. Und nicht einmal ein Instrument konnten sie spielen. Also die Jünger, die waren alles andere als geistlich reiche Personen in unseren Augen. Sie waren geistlich arm und ihnen hat Jesus das Reich Gottes anvertraut. Geistlich armen Personen. Und das hat er getan, weil er gewusst hat, das Reich Gottes gehört den geistlich Armen. Denn im Reich Gottes geht es zuerst einmal um das Empfangen. Es geht um das Empfangen. Im Reich Gottes geht es nicht um religiöse Leistung von geistlich reichen Personen. Es geht nicht darum, dass etwas für Gott zu bewegen, um ihn gnädig zu stimmen. Und zu zeigen, dass man nicht arm ist, sondern etwas zu bieten hat. Da geht es nicht darum. Es geht darum, zuerst etwas zu empfangen. Im Reich Gottes geht es zuerst um das Empfangen, dass man Vergebung empfängt und aus der Vergebung lebt, dass man Gnade empfängt und aus der Gnade lebt. Es geht darum, dass man Freiheit empfängt und in dieser Freiheit lebt. Es geht darum, dass man Vollmacht empfängt und in der Vollmacht wirkt. Es geht um Geistesgaben, die man empfängt. Und die man dann wieder einsetzt zum Wohl von Gottes Reich. Es geht um Weisheit, die man geschenkt erhält und aus der Weisheit Dinge tut. Und es geht darum, dass man gesegnet wird und diesen Segen weitergibt. Und das war schon bei Abraham so. Im Reich Gottes geht es zuerst um das Empfangen. Aber man kann nur empfangen, wenn man sich bewusst ist, dass man geistlich arm ist. Nur wer sich bewusst ist, dass er geistlich arm ist, der ist überhaupt bereit zu empfangen. Der ist bereit, gerettet zu werden. Ja, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht geistlich arm, sondern ein Siebensiech, oder? Was musst du dann gerettet werden? Da kannst du verzichten darauf. Aber wenn du geistlich arm bist und weißt, ich muss gerettet werden, dann bist du bereit. Du bist bereit, beschenkt zu werden, Hilfe anzunehmen und gefüllt zu werden. Denn nur wer leer ist, wer arm ist, wer leer ist, der kann gefüllt werden. Und das ist ein Prinzip im praktischen Leben. Nur was leer ist, kann auch gefüllt werden. Was voll ist, kann nicht gefüllt werden. Denn es ist ja schon voll. Wenn etwas voll ist, hat nichts mehr Platz. Wenn ein Glas voll ist, dann ist es voll. Voll ist voll. Wenn ein Parkplatz voll ist, dann ist der Parkplatz voll. Wenn der Tank voll ist der Tank voll. Wenn eine Festplatte voll ist die Festplatte voll. Was voll ist, kann nicht gefüllt werden. Und wer voll ist, kann nicht gefüllt werden. Und wir sind manchmal so voll. Wir sind voll. Voll mit Plänen, die wir umsetzen möchten. Voll von Ideen, die wir die besten der Welt halten. Voll von Ehrgeiz, es selbst zu können, Gott nicht zu brauchen. Voll von Erfahrungen, die uns Sicherheit geben und irgendwie Halt im Alltag. Voll vom Stolz auf eigene Leistungen. Voll von Bewunderung für das Geschick, den Kopf immer wieder aus der Schlinge zu ziehen. Und wir sind oft voll von Selbstvertrauen, das wir dann noch als Demut verkaufen. Aber wer voll ist, der kann nicht erleben, was im Reich Gottes Fülle ist. Denn nur wer leer ist, kann gefüllt werden. Nur wer Leere zulässt, der kann geistliche Fülle erleben. Nur der aus seiner geistlichen Armut lebt, kann wirklichen geistlichen Reichtum erleben. Und nur wer bittet, dem wird gegeben. Und Gott möchte, dass wir ihn bitten. Er möchte, dass wir ihn bitten, damit er uns füllen kann mit all dem, was er uns schenken möchte. Und davon redet Jesus in der Bergpredigt. Ganz am Schluss schneidet er dieses Thema noch an und er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Jesus sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Wer bittet, dem wird gegeben. Wer bittet, dem vergibt Jesus. Wer bittet, dem befreit Jesus. Wer bittet, den führt Jesus, den befähigt Jesus, dem schenkt Gott neue Kraft, dem Gott gibt Gott Vollmacht. Wer bittet, dem wird gegeben, und zwar reichlich und in Fülle. Im Reich Gottes erlebt man Fülle, indem man Gott bittet. Und wenn man sich seiner geistlichen Armut bewusst ist, dann bittet man. Wer aus seiner geistlichen Armut lebt, der bittet Gott um Weisheit, Verstand, um Führung, um Rettung, um Hilfe, um Weisheit, um Kraft, um Vollmacht, um Leitung, um eine Vision, um Gnade und um Segen. Wer aus seiner geistlichen Armut lebt, der kann erleben, wie Gott schenkt, weil er bittet. Und als ich das vorbereitet habe, ist mir das ganz neu bewusst worden. Zu bitten. Wir haben ja immer die Idee, voll zu sein. Und dann überfließt es, nicht? Und leer zu sein, ist ein übles Gefühl. Und wenn ich manchmal Predigten vorbereite und so, nicht, dann fühle ich mich leer. Da ist nichts. Null. Nada. Kopf ist leer. Und dann denke ich, wie soll das herauskommen am Sonntag. Wie soll das gehen? Irgendetwas müsste ja überfließen, oder? Und da muss man bitten. Bitten, Herr, fülle mich mit deinen Gedanken, mit deinen Ideen, mit deiner Kreativität, mit deinem Geist. Und dann kann etwas herauskommen dabei. Aber man muss bitten. Bitten und aus dem Bewusstsein geistlicher Armut leben. Es ist ein unangenehmes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, ich habe zu wenig, es reicht nicht, ich bin ja leer, halb leer oder voll leer oder ganz leer, spielt nicht mal eine Rolle, aber nicht gerade überfließend. Aber es ist ein Geheimnis. Denn wer aus dem geistlichen Armut lebt, der kann geistlichen Reichtum erleben. Und Jesus möchte ja, dass wir alle nicht in geistlicher Armut leben, sondern geistlichen Reichtum erleben. Aus der Fülle von dem, was er schenken möchte. Und der Weg dazu ist aus dieser geistlichen Armut, aus diesem Bewusstsein in der Gegenwart Gottes zu leben. Und dazu hat Jesus in der Bergpredigt aufgefordert, mit diesen provokativen Worten, hat die Leute motiviert, so zu leben, und wir motivieren uns immer wieder durch das Abendmahl. Wenn wir das Abendmahl feiern miteinander, dann erinnern wir uns immer wieder daran, dass wir aus unserer geistlichen Armut leben. Wir erinnern uns daran, dass wir nichts zu unserer Rettung beitragen können, auch wenn wir noch so möchten. Du kannst nichts dazu beitragen. Und die gute Botschaft ist, du musst auch gar nichts dazu beitragen. Und daran erinnern wir uns im Abendmahl. Wir erinnern uns daran, dass wir alle aus der Vergebung und aus der Gnade von Jesus leben, zu der wir auch nichts beitragen können, aber aus der können wir leben und können uns freuen daran. Und wir dürfen wissen, dass Jesus uns seinen geistlichen Reichtum schenken möchte. Dass er uns mit geistlichem Reichtum füllen möchte. Und das bitten wir im Abendmahl. Darum bitten wir, fülle du uns mit deiner Gnade, mit deiner Vergebung, mit deiner Liebe und mit deinem Geist. Und im Abendmahl spricht uns Jesus zu, dass er unsere geistliche Armut mit seinem geistlichen Reichtum füllen möchte. Und auch dazu gibt es einen Vers, und den möchte ich lesen als Einstimmung in das Abendmahl. Aus Epheser 1,7. Denn durch das Sterben Jesu am Kreuz sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben, und das verdanken wir allein Gottes unermesslich große Gnade, mit der er uns so reich beschenkt hat. Das wäre dann noch die Verknüpfung zum Vers von Esther, dass in Jesus der Schatz, der Reichtum aller Erkenntnis, Weisheit und allen geistlichen Segens verborgen ist. Und diesen Schatz möchten wir für uns in Anspruch nehmen und einfach Jesus im Abendmahl begegnen. Und ich möchte, bevor wir das tun, mit uns beten. Ja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für das unangenehme Gefühl von der geistlichen Leere und Armut, weil wir wissen, dass du uns füllen möchtest mit deinem geistlichen Reichtum. Ich danke dir, wo wir das erleben dürfen. Ich bitte dich, dass wir noch mehr aus dem erleben können, aus dem Bewusstsein, und dich noch mehr bitten um das, was wir brauchen. Ich bitte dich, begegne du uns in deinem ganzen Reichtum und deiner Herrlichkeit jetzt in dieser Zeit vom Lobpreis und vom Obermahl. Amen.